Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face to Face.
Let's talk about aesthetics.
Hallo Franziska.
Hallo Alexandra. Hallo Flavia.
Hallo ihr beiden.
Wir freuen uns, wir haben heute einen wirklich coolen Gast, Franziska. Und ich glaube, Flavia, es wäre schön, wenn du ganz kurz erzählst, was du machst und wo du herkommst. Und dann erzählen wir, warum wir dich eingeladen haben.
Sehr gerne. Ja, ich heiße Flavia Radke, komme aus Berlin, bin plastische Chirurgin, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und auch Handchirurgie und bin aktuell Oberärztin im Martin-Luther-Krankenhaus, aber auch schon seit über 15 Jahren ästhetisch tätig, sowohl konservativ mit den Unterspritzungen als auch operativ. Und habe heute sogar noch einen Flieger nach München bekommen, von Berlin aus.
Wir sind nämlich in einer ganz besonderen Location heute. Wir sind nicht bei Alexandra in der Praxis
und Downtown. Auch nicht bei Franziska in Essen-Kettwig.
Nein, wir sind in der O2 Surf Town.
Ja, das ist hier eine sehr coole und neue Location, bei der man Wellen reiten kann. Und wir reiten ja eigentlich immer die Wellen, die gerade so Hype sind und um die wir uns kümmern, Franziska. Und deswegen hatten wir ja schon mit einer Folge über Polynukleotide eigentlich eine Serie eingeleitet, nämlich die Welle der
Biostimulatoren.
Genau. Und zu den Biostimulatoren gehören eben nicht nur die Polynukleotide, sondern auch andere sehr potente Biostimulatoren. Und einer davon ist Poly-L-Milchsäure. Und in Deutschland gibt es kaum jemanden, der eigentlich profilierter ist, uns etwas so Poly-L-Milchsäure zu erzählen als du, Flavia. Und deswegen haben wir dich heute eingeladen. Und wir sind hier nicht ohne Grund, weil wir morgen nämlich hier einen ganzen Tag diesem Thema widmen, nämlich dieser Welle der Biostimulation und hier etwa 100 Kolleginnen und Kollegen, nicht nur Wellenbegeisterte, sondern Biostimulatorenbegeisterte Kolleginnen und Kollegen begrüßen dürfen und du wirst da zu den Poly-L-Milchsäure-Chancen und Möglichkeiten referieren und deswegen haben wir dich heute auch noch gecatcht.
Ich könnte mir auch sogar vorstellen, Flavia, dass ganz, ganz viele unserer Follower und Hörerinnen und Hörer noch nie irgendwas von Poly-L-Milchsäure gehört haben oder PLLA wird es ja auch ganz gerne abgekürzt. Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, was ist das? Ist das ein normaler Filler oder was kann das? Wir haben ja gesagt, es geht um Biostimulation.
Genau, das ist erstmal total wichtig und mir persönlich auch immer sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist absolut gar kein Filler. Ja, also es ist, man kann es nicht mit der Hyaluronsäure vergleichen. Es ist ein Kollagen-Biostimulator. Ja, PLLA ist ein synthetisch hergestelltes Polymer und im Endeffekt, um es kurz zu machen, wird das unter die Haut injiziert und die Fibroblasten werden stimuliert, um körpereigenes Kollagen zu produzieren.
Fibroblasten, erklären wir kurz. Fibroblasten sind eine Zellgruppe in unserer Haut, die eben die Kraftwerke für die Produktion des Stützgewebes sind. Elastin und Kollagen. Wir haben ja noch andere Zellen in der Haut, nämlich unsere Hornzellen, die eigentlich so die Ziegelsteinmauer darstellen und die Zellen, die das Pigment bilden und natürlich Blutgefäße und Nerven und Tastkörperchen und was auch immer. Aber die richtigen Kraftwerke, die die Zwischenzellsubstanz bauen, das sind die Fibroblasten. Und genau die, hattest du gerade ja schon angesprochen, werden durch Poly-L-Milchsäure oder Polylactic Acid stimuliert, ihre Produktion zu erhöhen, die Schlagzahl zu erhöhen.
Genau, weil es ist nun mal so, müssen wir der Realität ins Gesicht schauen, ab dem 18., 20. Lebensjahr verlieren wir pro Jahr 1% am Kollagen im Bindegewebe.
Oh Gott, ich möchte es gar nicht hochrechnen jetzt, was ich da schon gelassen habe.
Ja, und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass momentan ja der Trend eher dahin geht, wirklich natürlich zu regenerieren, nicht immer nur aufzubauen mit eben den Fillern, mit Hyaluronsäuren, was in Einzelfällen immer noch ein ganz, ganz tolles Produkt ist, benutze ich auch sehr, sehr gerne. In Kombination mit den Neuromodulatoren ist es einfach mittlerweile so, dass es immer mehr zum natürlichen Regenerativen geht. Und da sind die Biostimulatoren die erste Adresse.
Und da habe ich jetzt mal eine Frage, weil Poly-L-Milchsäure, das klingt so wahnsinnig neu und nie da gewesen, aber das ist ja schon sehr, sehr lange auf dem Markt.
Ja, ne? Tatsächlich gibt es das schon seit über 25 Jahren und schon in den 60ern haben wir das in der Medizin tatsächlich in unseren Nähten, in der Chirurgie oder auch in Schrauben, in der Orthopädie oder vor allem auch in der Zahnmedizin genutzt und es gibt es wirklich schon sehr, sehr lange. Es hat seine erste Zulassung 1999, damals noch unter einem anderen Namen, erhalten. Und 2004 ist es in Amerika tatsächlich FDA zugelassen worden für die Therapie für Patienten, die HIV-Medikamente einnehmen mussten. Die hatten nämlich das Problem, dass sie ihr Wangenfett verloren haben und tatsächlich stigmatisiert waren auf der Straße. Also man konnte von weiter Ferne sehen, oh, der Mensch hat wahrscheinlich HIV oder nimmt zumindest diese Medikamente, weil er eben sehr abgemagert ist.
Tatsächlich haben wir genau da angefangen, es einzusetzen. Genau. Also damit oute ich mich mal wieder, mache ich auch kein Geheimnis draus, dass ich aus einer anderen Generation bin als du, Flavia. Und wir haben am Anfang genau da angesetzt. Mhm. Wir hatten nicht viele, aber wir hatten einige dieser Patienten, die unter einer bestimmten medikamentösen Behandlung bei HIV, nämlich diesen Proteinase-Inhibitoren, diese wirklich fast skelettierten Gesichter bekamen, die dann sofort eigentlich so assoziiert aussahen wie, aha, wahrscheinlich AIDS oder HIV und unter Therapie. Genau. Und da wurde es dann als klassischer Filler auch eingesetzt. Mhm. Also wir haben das damals wirklich anders konzentriert und haben das als direkte Füllsubstanz eingesetzt.
Gibt es denn dann auch Volumen? Also das ist jetzt so die Frage, die ich habe. Kann das als Filler in Anführungsstrichen eingesetzt werden? Als nachhaltiger?
Ich glaube nicht im herkömmlichen Sinne, wie wir jetzt Filler einsetzen, um wirklich Volumen zu erzeugen. Was wir jetzt gesehen haben, ist allerdings, dass auch spezielle Adipozyten-Vorläuferzellen in der untersten Hautschicht oder zum Übergang zum subkutanen Fettgewebe auch wieder stimuliert werden. Das heißt, wenn man gut dosiert, sage ich mal, also wir erreichen ja einfach wirklich eine Zellregeneration, wir erreichen eine bessere Hautqualität und in bestimmten Arealen im Gesicht, wenn wir da hoch dosieren und unsere Behandlung häufiger wiederholen, erreichen wir ein natürliches Volumen wieder. Man muss keine Angst haben, dass man dann vielleicht ein runderes Gesicht bekommt oder ein kräftigeres Gesicht, sondern es ist wirklich das, was man verloren hat über die Zeit.
Wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, und ich glaube, das ist ein wichtiges Verständnisphänomen, dass man es quasi dosieren oder kalibrieren kann und dass man es in einem gewissen Grad schon auch, um Volumendefizite zu kompensieren, einsetzen kann. Aber wenn man es in bestimmten Schichten oder auch in einer höheren Verdünnung anwendet, es nur straffend wirkt und Haut qualitätsverbessernd, auch die Hydratisierung, also die Durchfeuchtung der Haut verbessert, ohne dass man, und das ist ja etwas, was meine und deine Patienten ganz häufig gerade nicht wollen, ohne dass man die Gesichtsform verändert. Schlanke Patientinnen, die darüber klagen, dass sie merken, dass die Spannkraft der Haut nachlässt, die haben ja geradezu Angst davor, dass man das nur mit einer Formveränderung hinbekommt, so wie wenn man eine Luftpumpe ansetzen würde und das Gesicht wieder ein bisschen aufpumpt, dann würde es auch weniger faltig oder etwas straffer aussehen, aber dann hätte man eben Pausbacken, die ja viele nicht haben wollen. Und das kann man mit der Poly-L-Milchsäure eben gut hinkriegen, dass man es dosiert und entweder wirklich gewisse Volumina wieder rekonstruiert oder eben nur die Haut strafft.
So, jetzt habe ich aber Fragen.
Ja.
Los geht's. Rückfragen zu diesen Ausführungen. Und zwar habt ihr gerade gesagt, man kann Volumen damit geben. Man kann aber auch die Hautqualität nachhaltig verbessern. Mhm. Es kommt wahrscheinlich auf die Dosierung und die Tiefe der Injektion an. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Also was macht was?
Ja, also die Tiefe der Injektion, das ist tatsächlich immer die gleiche. Wir behandeln in der tiefbasalen Schicht. Das ist nämlich genau die Schicht, wo die Fibroblasten, die wir vorhin schon angesprochen haben, sich befinden. Das heißt, das Produkt kann mit einer scharfen Nadel injiziert werden oder auch mit einer stumpfen Kanüle, wo man dann eben stumpf unter der Haut gleitet. Und deswegen ist die Schicht immer die gleiche. Es gibt allerdings unterschiedliche Behandlungsprofile. Das heißt, man schaut sich ja immer erstmal den Patienten an, wo ist das Defizit, wo hat die Patientin eben etwas verloren, eher Spannkraft, eher ja, Elastizität, eher Volumen. Und dann, nachdem man den Patienten analysiert hat, kann man eben einen individuellen Behandlungsplan für diesen Patienten erstellen. Und da gibt es unterschiedliche Behandlungsmuster, sage ich jetzt mal, wo man dann eben eher den Fokus drauflegen kann, dass man vielleicht eher für eine vermehrte Anheftung eher in der oberen Schläfenregion danach nach der Behandlung wieder erzeugt oder eben im Bereich der Jawline oder eben auch das Volumen im Wangenbereich adressiert. Das kann man sehr individuell gestalten.
Wo kann man denn da überall mit behandeln? Also jetzt sind wir schon bei den Einsatzgebieten. Also was genau kann man damit, welche Problemstellungen kann man damit behandeln?
Wir sind jetzt im Jahr 2026 und tatsächlich hat in Europa das Produkt Sculptra dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, die Körperzulassung bekommen. Das heißt, wir können mittlerweile auch das Dekolleté behandeln, wir können die Oberarm-Innenseiten behandeln, wir können vor allem den Po behandeln. Das ist ein ganz großes Thema in Brasilien. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse, wobei die Patienten dort natürlich auch einen Fokus auf den Po haben. Die Oberschenkelrückseiten, um eine Zellulite anzugehen und natürlich das Gesicht. Also das sind jetzt mittlerweile die Behandlungsareale, die wir adressieren und da gibt es tolle Ergebnisse.
Und klassische Areale im Gesicht sind, du hast gerade schon gesagt, Schläfe zum Beispiel, Wangen, Kinn.
Also ich sag's mal so, ich nenne mal die Bereiche, die man auslassen sollte. Dann kann man sich das besser vorstellen.
Vielleicht ist das besser. Genau, ja, genau. Ein guter Ansatz.
Es ist so, dass Sculptra sind kleine Partikelchen. Wir stellen eine Rekonstitutionslösung her, die wir dann eben injizieren können. Und diese kleinen Partikelchen, die sorgen am Ende dafür, dass die Fibroblasten das Kollagen produzieren. Die haben aber so ein bisschen die Neigung, dass sie sich gerne so zusammenklüngeln. Und vor allem in hyperdynamischen Bereichen, Arealen des Gesichtes, also wo wir viel Bewegung haben, automatisch um den Mund herum, um das Auge herum, da ist viel Bewegung und da würde unsere Muskulatur von alleine dafür sorgen, dass diese Partikelchen sich aneinander klüngeln. Und deswegen sind das genau die Areale, die wir aussparen. Also im Endeffekt die T-Zone, die Stirnpartie, Nasen, nah ans Auge und nah um den Mund herum, Kinn, das ist der Bereich, den ich auslasse. Dann bleibt quasi die seitliche Wangenpartie und der Schläfenbereich übrig. Und für das Lifting, also für die Behandlung mit dem Lifting-Ziel, ist es so, dass wir jetzt mit einer stumpfen Kanüle wirklich sehr weit in die Haarlinie, unterhalb der Haut natürlich, in die Haarlinie reingehen, bis zu 3, 4, 5 Zentimeter, weil die Anheftung in diesem Bereich besonders stark ist. Und da haben wir dann wirklich einen schönen Zug nach oben und dann auch wirklich ein tolles Lifting der Jawline.
Jetzt muss ich eine provokante Frage stellen, Flavia, weil, also die wird mir häufig gestellt, wie antwortest du darauf? Es kommen immer wieder Patientinnen und sagen, sie haben auf Instagram gehört, dass wenn man vorbehandelt wurde mit Biostimulatoren, egal welchen, ob Polymilchsäure oder auch Calciumhydroxylapatit, dass dieses neu gebildete Bindegewebe dann wie eine Narbe da wirkt oder sich verhält und das für eine vielleicht mal geplante spätere chirurgische Maßnahme, zum Beispiel ein Facelift, das Ganze dann total verhunzt sei. Ich habe da so meine Strategie und auch meine Antworten, aber wie reagierst du darauf?
Ich bin ja Chirurgin und ich führe auch Facelifts durch. Es ist so, dass wenn man sich so seine Patienten einmal anschaut, was sie einem vorher vielleicht berichten oder auch auf Nachfrage einem sagen, was eventuell behandelt wurde, was nicht behandelt wurde, gilt auch für alle Körperbereiche, dann deckt sich das manchmal nicht so ganz mit dem intraoperativen Befund, sage ich es mal so. Zum Beispiel auch Thema Fäden. Ja, das ist sicherlich auch ein ähnliches Produkt, wo einfach natürlich wir Chirurgen, wir möchten ein unangetastetes, jungfräuliches Areal, weil dann kann man einfach die Strukturen und die Schichten am besten präparieren. Punkt. Sämtliche Therapien, die vorher stattgefunden haben, können das erschweren, können einfach aufgrund von einer Narbenbildung oder von einem Verkleben die Präparation einfach wirklich schwerer machen. Aber am Ende ist es so, wir sind ja alle, jeder ist anders gebaut, jeder ist anders gestrickt. Bei dem einen läuft der Muskel da, bei dem anderen läuft der Nerv da. Nicht alles ist immer nach dem Anatomiebuch und meine Devise ist tatsächlich, ich muss ja dann so oder so mit dem Fall, mit der Patientin, mit dem Patient arbeiten, mit dem, was vorliegt. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich mir natürlich wünschen, dass da keine Behandlung vorgelegen hat, aber am Ende weiß man es nie. Und die Anatomie, die natürlich ist auch manchmal anders.
Und ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass das, was einige Kollegen dann berichten zu sehen, viel eher vielleicht durch irgendwelche energetischen Verfahren verursacht wurde. Also zum Beispiel auch sehr stark mit Hitze arbeitende Verfahren, wie so ein hochfokussierter Ultraschall oder bestimmte Radiofrequenzmethoden, die ja doch auch zu einer Schrumpfung von Bindegewebsfasern und damit zu einer Art Narbenbildung führen. Viel eher als durch eine Biostimulation, durch einen Biostimulator wie jetzt Polymilchsäure, der ja eigentlich eher zu einer gesunden Komposition von wieder eigenem neuen Bindegewebe führt.
Ja, definitiv. Wir sprechen mittlerweile ja auch eher von einer Regenerationstherapie, nicht von einer lokalen Entzündungstherapie, sondern es ist eher so, dass es sogar eine Umpolarisierung der Makrophagen gibt. Das heißt, ältere Makrophagen werden umpolarisiert in jüngere Makrophagen, die auf einem ganz anderen Weg auch wieder erneut die kollagene Stimulation anregen. Deswegen, also ich...
Da müssen wir jetzt ganz kurz was dazu erklären.
Ja, ich wollte gerade sagen, Makrophagen, was ist das?
Ja, das sind Zellen unseres Immunsystems, die eigentlich aus dem Knochenmark gebildet, Vorläuferzellen, die dann übers Blut sehr gezielt in die Haut und überall dahin wandern und gesteuert werden. Die Natur ist ja so unfassbar klug und smart, wo Gefahrsignale ausgeschüttet werden, wo etwas zu reparieren ist oder wo etwas aufzuräumen ist. Es sind so richtige Aufräumzellen.
Auffresser.
Genau. Die Makrophagen sind klassische Aufräumzellen unseres Immunsystems, die dann auch neue Reparaturvorgänge gleichzeitig in Gang setzen und kommunizieren.
Genau. Die schicken auch immer ganz viele Boten los und sorgen dafür, dass wiederum andere Zellen wiederum miteinander kommunizieren.
Und die adressiert man mit Poly-L-Milchsäure.
Genau, also das sind kleine Partikelchen und da sagt der Körper sich, oh, kennen wir nicht, gehört hier nicht hin, schicken wir erstmal Makrophagen hin. Und die Makrophagen sind aber tatsächlich zu klein, um diese Partikelgröße, die Partikelgröße spielt übrigens auch eine wichtige Rolle bei der Biostimulation. Und in diesem Fall beim Sculptra ist es so, dass die Makrophagen die Partikelchen nicht auffressen können. Das heißt, sie formatieren sich auch noch zu Riesenzellen. Und diese Riesenzellenkomplexe, die senden dann quasi Botenstoffe aus an die Fibroblasten, wo dann diese Kaskade in Gang gesetzt wird.
Wirklich clever.
Ja,
das ist wahnsinnig clever. Das ist ja wie die Polynukleotide auf anderer Ebene wirken, wirkt das jetzt dann auch mal.
Viel kleinerer Ebene, die Polynukleotide.
Genau. Die Minis.
Das sind die
Minis. Kann man das denn kombinieren?
Also eben, man kann diese ganzen Verfahren wunderbar kombinieren, nur nicht in einer Sitzung. Also das ist tatsächlich so, da bin ich mittlerweile auch ganz, ganz konsequent. Also man kann natürlich auch mehrere Sculptra-Behandlungen durchführen, je nach Ausgangssituation. Man kann natürlich quasi einfach nur ein gewisses Level aufrechterhalten. Aber wenn ein Patient zu mir kommt, eine Patientin, die vielleicht schon fortgeschritteneren Alters ist oder einfach schon, warum auch immer, mehr kollagenes Bindegewebe verloren hat, Krankheit, Lifestyle. Es gibt ja viele endogene und exogene Faktoren, die da in der Alterung einfach eine Rolle spielen. Dann ist es auch so, dass ich häufig empfehle, vielleicht schon 2, wenn nicht sogar 3 Behandlungen einfach zu planen. Dazwischen bleiben immer 40 Tage bei mir. Also mittlerweile mache ich das auch, also unter einem Monat gibt es bei mir keine zweite Behandlung. Nach hinten offen ist es sowieso egal, aber 40 Tage bleiben bei mir dazwischen. Und so würde ich das dann auch eben mit der Kombination mit anderen Medikamenten, Wirkstoffen, Therapien handhaben. Ja, aber das befruchtet sich alles enorm gegenseitig. Das
sind ganz tolle. Kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei es ja auch Verfahren oder Protokolle gibt von Kollegen, die das in einem Radiofrequenz-Mikroneedling zum Beispiel direkt mit ins Gewebe einschleusen, dass man die Chance nutzt, sowieso einen kleinen Kanal zu pieksen in die Haut. Und es gibt Geräte, die dann mit in dem Moment, in dem die Nadel in der Haut ist, ein Vakuum erzeugen und das, was du oben in so eine kleine Kartusche gefüllt hast, zum Beispiel hochverdünnte Poly-L-Milchsäure, reinsaugen und dann noch einen Radiofrequenzimpuls hinterher schießen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man das, und so mache ich es auch, lieber trennt und da ein paar Wochen dazwischen lässt, weil man dann immer nicht weiß, welcher Effekt ist auf welches
zurückzuführen.
Verfahren zurückzuführen.
Genau.
Oder auch eben mal, was war vielleicht doch ein bisschen zu viel oder braucht man überhaupt beides.
Genau. Also ich bin schon ein Fan davon, erst kollagenes Bindegewebe zu erzeugen und das im Nachgang dann nochmal so richtig schön zu festigen und zu straffen. mit dem Radiofrequenz, ja.
So, und jetzt mal vorausgesetzt, ich bin eine Patientin, ich komme zu dir in die Praxis oder in die Klinik. Wie läuft das denn ab?
Müssen wir nichts machen, müssen wir wieder nach Hause gehen.
Das war gar nicht meine Frage, sondern meine Frage, das ist sehr lieb von dir. Ich komme zu dir hin und es ist schon klar, wir führen diese Behandlung durch. Wie läuft das ab? Einfach mal so Step 1, 2, 3, 4, dass sich die Leute da draußen vorstellen können, was dann passiert, was die Nachsorge ist.
Genau. Sehr essentiell bei der Behandlung mit, ich denke, allen Biostimulatoren ist die Fotodokumentation, weil wir haben ja einen ganz, ganz langsamen Prozess. Das ist eben nicht so wie bei den Fillern, wo man tatsächlich ja schon einen direkten Soforteffekt hat, je nachdem, wie viel man anwendet und in welchem Areal. Oder bei den Neuromodulatoren, wo man schon sagen kann, ja, nach einer Woche sieht man definitiv weniger Bewegung und weniger Faltenbildung. Das ist ja ein rein biologisch-chemischer Prozess, der da stattfindet und deswegen sieht man die ersten Ergebnisse meiner Meinung nach eher so nach 3-4 Monaten. Optimale Ergebnisse sieht man nach 8 Monaten. Aber die Patienten oder die behandelten Menschen sehen sich ja jeden Tag im Spiegel. Und dieser Prozess ist ein ganz langsamer und wir wachsen ja mit unseren Prozessen jeden Tag im Spiegel auch mit. Das heißt, sie erinnern sich natürlich nicht mehr, wie sie vor 3-4 Monaten ausgesehen haben. Deswegen, Punkt 1 wäre erstmal die Fotodokumentation, also natürlich vorher erstmal das Assessment, gucken, wo kann mein Patient eben was gebrauchen, welches Regime nutze ich, also Volumengebung oder Straffung. Also dann haben wir das Foto und dann kommen wir zur Behandlung und ich würde jetzt zum Beispiel mal das Lifting-Protokoll wählen. Da würde ich eben mit einer stumpfen Kanüle arbeiten und da wird quasi der gesamte Bereich im Endeffekt zwischen lateraler Lidkante, also zwischen Augenwinkel und Ohr behandelt. Und zwar bis zur Kinnlinie unten und wirklich hoch bis zur Schläfe, bis unter die Haarlinie.
Und gehst du dann mit der stumpfen Kanüle unter die Haut und fächerst das? Oder
genau,
wie?
Okay. Also ich wähle mal ganz gerne einen Eintrittspunkt vom Jochbein aus, weil das der höchste Punkt ist und dann komme ich mit meiner stumpfen Kanüle gut nach unten und nach oben. In der Regel, weil der Sculptra bekommt auch noch 2 Milliliter Lidocain, ein bisschen Betäubungsmittel dazu.
Ich wollte gerade sagen, tut das weh?
Ja, es ist kein Wellness-Treatment, aber es sind jetzt keine massiven Schmerzen. Und wenn man diesen Eintrittspunkt lokal ein kleines bisschen betäubt, dann ist das Ganze wirklich nahezu schmerzlos.
Weil das Lidocain wirkt ja auch relativ schnell, wenn es dann verteilt im Gewebe.
Ja, und die Mischung mit dem dass man etwas Betäubungsmittel in das Fläschchen füllt, ist schon deutlich angenehmer. Das heißt nicht ohne Grund Säure. Und ich selber lasse mich damit ja auch ab und zu mal behandeln und löse es dann immer selber auf, habe einmal vergessen, das Betäubungsmittel dazu zu geben. Und das brennt wirklich
und deutlich. Es wird natürlich mit Wasser rekonstituiert, also mit Aqua. Und alleine nur dieses Aqua, wenn man sich das mal unter die Haut quaddeln würde, das brennt enorm. Und deswegen ist es essentiell. Also es ist mit Lidocain rekonstituiert, zusammengemischt. Und deswegen ist diese Behandlung dann nahezu schmerzlos. Weil man hat ja auch keine Nadeln, die mehr durch die Haut pieksen, sondern es ist wirklich unter der Haut. Viele Patienten sagen schon, dass es so ein bisschen unangenehm ist, weil man eben dieser stumpfen Kanüle einfach in diesem Unterhautgewebe sich seinen Weg sucht. Genau. Aber am Ende ist es auch eine Behandlung, die um die 10 Minuten dauert. Also natürlich je nach Behandler und so weiter. Aber es ist jetzt keine Prozedur, die eine halbe Stunde dauert.
So mal ganz kurz stumpfe Kanüle, spitze Kanüle. Es hören ja nicht alle jede Folge von uns. Dass du da noch mal ganz kurz aufklärst, was sind die Vorteile einer stumpfen Kanüle? Oder vielleicht auch du, Alexandra, du unterspritzt ja auch wahnsinnig viel. Und wann nimmt man eine spitze Spritze?
Also
scharfe Kanüle oder wie das
heißt. Wenn wir jetzt hier unter unseren Zuhörerinnen irgendwelche Ängstlichere haben, die Angst vor Nadeln und Spritzen haben, dann wollen wir die auf gar keinen Fall abschrecken natürlich. Man muss immer sich einen Zugang durch die obere Hautschicht verschaffen. Das wissen wir ja selber.
Sonst kommt man da nicht ran.
Die ist ja zum Glück doch sehr stabil. Und dann kann man das, was man da einbringen möchte, entweder direkt mit so einer Nadel abgeben. Oder wenn man größere Flächen versorgen möchte mit Material und dabei ungerne mit der Spitze vielleicht Strukturen verletzen möchte, die da im Weg sind, kleine Blutgefäße oder andere, dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich einen Zutritt durch die Haut verschafft mit einer Nadel und durch diesen kleinen Stichkanal dann etwas einfädelt. Das ist wie ein winziges kleines Röhrchen, muss man sich das vorstellen, das vorne eben nicht mehr spitz ist. Mit dem käme man nicht durch die intakte Haut. Das ist aber dann geeignet, im Gewebe Material zu verteilen. Und es birgt weniger Gefahr, dass man dann umgebende Strukturen vielleicht auch mal anritzt oder verletzt.
Sprich letztlich weniger blaue Flecken?
Wollte ich gerade sagen,
ja. Das ist ja immer wichtig, was passiert dann mit der Oberfläche? Wie sehe ich nach dieser Behandlung aus als Patient? Kann ich danach auf eine Party gehen oder soll ich es erstmal lassen für die nächsten Tage? Also wie lange ist da die Downtime?
Ja, also tatsächlich, man hat natürlich einen Einstiegspunkt und dieser birgt definitiv auch Gefahr, dass man da vielleicht ein kleines Gefäß trifft und dann einen kleinen blauen Fleck kriegt. Die Regel ist aber tatsächlich so, dass das fast nicht sichtbar ist. Also von der Menge an Volumen injizieren wir in der Regel bei einer Behandlung mit einer Ampulle Sculptra insgesamt 10 Milliliter, also pro Gesichtshälfte 5 Milliliter. Wenn man sich vorstellt, dass man 5 Milliliter Wasser sich unter die Haut spritzt, dann ist das so, dass man das schon selber sehen kann. Also die Patienten stehen ehrlicherweise meistens vor dem Spiegel und sagen, ach, sieht ja schon viel besser aus. Und die kleinsten Fältchen in der Haut selber sind dann schon geglättet. Das ist aber was ich glaube, Außenstehende, die nicht wissen, dass eine Behandlung stattgefunden hat, nicht sehen können. Das Wasser hydrolysiert sich sehr schnell. Das heißt, am nächsten Tag ist dieser Effekt dann auch schon wieder weg. Dann ist man wieder beim Ausgangspunkt und dann geht überhaupt die ganze Kaskade los. Also man ist danach eigentlich gesellschaftsfähig, ausgefähig und wenn man jetzt nicht das Pech hat und vielleicht einen kleinen blauen Fleck hat, sieht man es eigentlich nicht.
Ja, also ist absolut eine, wie wir immer sagen, Lunchtime Procedure, weil du sagst, man muss da um Geduld bitten und deswegen ist auch so essentiell, dass man eine gute Vorher-Dokumentation macht, weil Patientinnen nach 8 Wochen oder 16 Wochen kommen und sagen so, ob da jetzt wirklich was passiert ist. Ich sage eigentlich immer, und das habe ich von einem Kollegen übernommen, die erste weiß man, die zweite fühlt man, die dritte sieht man. Also bei der ersten weiß man nur selber, da ist schon mal eine Behandlung erfolgt. Bei der zweiten fühlt man es tatsächlich, nämlich wenn man die Haut so ein bisschen abzupft von der Unterlage, wovor ich ja immer warne, weil ich das Gefühl habe, man leiert dadurch noch mehr aus. Aber man merkt da schon eine gewisse erhöhte Spannkraft. Und bei der dritten Behandlung hat man dann wie so einen Aha-Effekt, vor allem auf den Fotos. Auf den Fotos denkt man dann so, wow.
Ja, weil tatsächlich, wir reden jetzt über das Lifting und über Volumen. Was wir aber hervorragend erreichen, ist wirklich eine Hautbildverbesserung. Die Poren werden deutlich kleiner, die Elastizität nimmt wieder zu. Kleine Pigmentflecken, kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten, werden deutlich weniger, auch ohne eine andere Behandlung. Und man hat natürlich mehr Glow. Und diese Hautqualität, das ist das, was wirklich sichtbar ist. Und das ist auch das, was man direkt auf den Vorher-Nachher-Fotos zeigen kann. Das ist auch ein Effekt, der früher einsetzt als tatsächlich das Lifting-Protokoll oder das Volumen-Protokoll.
Muss ich denn danach irgendwas beachten in der Nachsorge bei mir zu Hause?
Ja.
Das war ja klar.
Do your homework, genau.
Und zwar Work im Sinne von Work. Wir geben allen Patienten die 5er-Regel mit. Das heißt, die Patienten bekommen auch immer so ein kleines Kit mit einer sehr schönen Creme da drin. Und deren Aufgabe ist es, zu massieren. Die erste Massage wird immer vom Behandler durchgeführt, dann um dem Patienten auch zu zeigen, wie man das macht. Aber im Endeffekt massiert man diese kleinen Partikelchen auseinander 5-mal am Tag, 5 Minuten, was sehr lang sein kann. Da empfehle ich auch immer so einen kleinen Timer sich daneben zu legen, weil ich habe meistens auch nicht die Geduld dafür. Und das Ganze 5 Tage hintereinander. Dann hat man immer wieder auch eine neue Stimulation des Effektes und ja, man kann auch manchmal den Partner mit einspannen, dann hat man da gleich eine bessere Massage vielleicht.
Ich erkläre es dem Patienten immer so, man will vermeiden, dass die Partikel an einer Stelle zu dicht zusammensitzen und ihren Job zu gut machen, sondern wir wollen, dass die wirklich auseinander
sich
schön verteilen und jeder an seinem Ort seinen Beitrag zum Gesamtergebnis leistet.
Genau, das kommt sicherlich entwicklungsgeschichtlich auch so ein bisschen von der vorherigen Zeit, weil früher wurde das tatsächlich mit einem anderen Rekonstitutionsvolumen aufgelöst. Das war das, was wir vorhin besprochen hatten mit den HIV-Patienten. Mittlerweile ist es aber so, dass wir ein Volumen erreicht haben, wo tatsächlich die Partikel sehr gut verteilt sind und wo man eigentlich keine Probleme mehr damit hat.
Da leitest du auch schon auf den nächsten Punkt. Das ist wieder ein Favorite-Punkt von Alexandra mit ihrem Nerdwissen. Studienlagen dazu. Also wir haben ja eingangs gehört, es gibt es schon wahnsinnig lange. Es kommt schon viel länger als in der Ästhetik zum Einsatz. Ist es denn sicher?
Also es gibt nichts, was sehr effektiv ist, was nicht auch gewisse Risiken birgt, das sagen wir immer. Mhm. Und eines haben wir, also neben dem Risiko, dass überall, wo Nadeln im Spiel sind, natürlich blaue Flecken entstehen können, haben wir es genannt. Es stimuliert Bindegewebsbildung und es stimuliert Zellen und in jedem Individuum schlummert auch immer ein gewisses Potenzial, das zu überstimulieren, den Job zu gut zu machen. Und das kann vor allem dann, wenn Anwendungsfehler bestehen, entweder wenn es falsch injiziert ist, falsch aufgelöst wurde oder wenn tatsächlich vielleicht diese Massage auch gar nicht berücksichtigt wurde, dann an einzelnen Stellen mal übers Ziel hinausschießen und den Job einfach mal ein bisschen zu gut machen und da dann zu einer Verfestigung führen, die man tasten kann, in seltenen Fällen vielleicht auch sogar mal sieht. Ich muss ehrlicherweise sagen, in der langen Zeit, und ich habe es zwischendurch dann mal nicht angewandt, weil es in Europa nicht mehr verfügbar war. Ich habe es früher angewandt und dann wieder eingeführt, sobald es wieder auf dem europäischen Markt war. Toi, toi, toi. Aus meinen Händen noch nie solch eine Nebenwirkung aufgetreten, aber wir sehen manchmal welche. Und dann gibt es aber auch sehr standardisierte Protokolle, wie man das handelt. Und ich habe noch keinen Patienten zum Glück erlebt, bei dem das nicht auch wieder komplett rückläufig gewesen wäre.
Ja, da ist definitiv das Training der Behandler ganz, ganz essentiell, dass man wirklich sich an die Protokolle hält und in der richtigen Schicht injiziert, damit eben solche Problematiken nicht entstehen.
Und auch in der richtigen Region, wie du eingangs ja auch gesagt hast. Ne? Also absolut. Dass überall, wo was sehr beweglich ist, lässt du die Finger von.
Genau.
Wie ist es mit so speziellen Körperthemen? Hals, Dekolleté hattest du ja genannt, Hände. Ich hab das früher mal gehört, dass viel in den Händen eingesetzt wurde, aber da sagst du,
Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass ich Handchirurgin bin und einfach sehr viel mit dieser Anatomie da zu tun habe. Und da habe ich einfach persönlich totalen Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt unglaublich viele Verschiebeschichten. Wir haben die Strecksehnen, wir haben die Beugesehnen. Das ist alles sehr, 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 sehr filigran. Und deswegen bin ich da persönlich einfach vorsichtiger. Was man sagen muss, das hat ja die Körperzulassung jetzt bekommen für gewisse Areale. Wichtig ist, auch da müssen die Behandler geschult werden. Die Rekonstitutionslösung für den Körper selber ist eine andere. Da verdünnen wir nochmal doppelt so viel, damit wir die kleinen Partikelchen in diesem Volumen noch deutlich besser verteilen können. Und dann ist es dann auch wieder in diesen gewissen Arealen sicher. Also um Off-Label zu sprechen, weil On-Label ist es jetzt zugelassen für Dekolleté, Arme, Oberschenkel und Po. Ich habe schon ganz tolle Ergebnisse erzielen können am Bauch tatsächlich, bei ganz, ganz schlanken Patienten, die wahnsinnig durchtrainiert sind, über dem Bauchnabel,
Der Klassiker.
Nach Schwangerschaften und so weiter. Ganz tolle Ergebnisse, Hals auch und das hat sicherlich noch deutlich mehr Anwendungsbereiche, aber Zulassungsstudien sind, müssen wir auch mal so sehen, einfach wahnsinnig teuer und jedes Areal, was man weiter offiziell zulässt, kostet einfach wahnsinnig viel Geld.
Wir erklären jetzt mal ganz kurz Off-Label-Behandlung, was das bedeutet. Genau, weil das weiß ja auch nicht jeder.
Ja, genau. Also vielleicht sagen wir erstmal On-Label, weil du das auch erwähnt hast. Es gibt eben Firmen, die Geld und Aufwand nicht scheuen und das initiieren, dass große vergleichende Studien gemacht werden, die dann zu einer offiziellen Zulassung für ein Unterspritzungsmittel in einer bestimmten Region führen. Dann sprechen wir von On-Label. Alles, was außerhalb dieser Protokolle ist, ist dann Off-Label, streng genommen also nicht zugelassen, heißt aber nicht automatisch reflektorisch gefährlich oder verboten, sondern es ist nur dann nicht in diesen ganzen großen vergleichenden Studien untersucht.
Ja, da ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel Botulinumtoxin. Ne? Also da gab es ja eine ganze Zeit lang erstmal nur die Zulassung, die offizielle Zulassung für die Krähenfüße und die Glabella. Genau. Man hat aber auch schon andere Areale damit sehr, sehr lange behandelt, wie zum Beispiel auch den Lipflip oder Mesobotox. Dazu wurden einfach keine Studien gemacht, aber das Medikament ist ja das Gleiche. Also da kann ja eigentlich nichts passieren.
Genau.
Aber die Firmen dürfen eben werblich damit nicht nach draußen gehen. Bei Botulinum ist sowieso ein Sonderfall, weil es ein Medikament ist. Aber als Arzt darf man es dennoch anwenden. Also es ist nichts Verbotenes, nur weil es off heißt.
Genau. Noch viel eindrucksvoller oder erklärender finde ich, dass die meisten Botulinumtoxinpräparate nur bis 65 zugelassen sind.
Echt?
Und wir natürlich sehr, sehr viele, 66 sehr viele bis 86-jährige Patientinnen behandeln.
Ja. Das Wichtige ist einfach, dass man die Patienten darüber informiert, dass man denen das genau so erklärt und in der Aufklärung mit berücksichtigt. Und dann ist das auch alles gut vertretbar aus meiner medizinischen Sicht.
Okay, Transparenz ist ja sehr, sehr wichtig für uns. Ne? Transparenz und auch ehrlich über Themen sprechen. Wir hatten es ja kurz mal angerissen, was passieren kann, aber wie äußert sich denn dann das optisch, wenn es denn mal verrutscht? Wir haben ja zum Glück auch gehört, dass es Protokolle gibt, dass jedem Patienten, dem mal etwas passiert, dann auch geholfen werden kann. Das hat man ja bei anderen Dingen teilweise nicht. Auch wieder ein gutes Beispiel, Botulinumtoxin, da muss man halt dann einfach diese 4 bis 6 Monate abwarten, aber auch danach
ist alles wieder fein.
Genau. Jawohl. Wenn man die Braue ein bisschen hängt. Das hatte ich zum Beispiel mal. Oh. Ja, aber es war nicht so
nicht
schlimm.
Nicht bei Alexandra.
Nein, nein, nein. Und ich hab's dann auch, also es war mein erstes Mal Stirn nach oben und da hat man einfach noch mal ein bisschen überdosiert. Aber da sprechen wir wann anders auch noch mal drüber. Ich habe es beim Schminken gemerkt.
Ja.
Also wie so ein leichtes Schlupflied. Also es war nicht so schlimm wie die Fälle, die man dann teilweise bei Instagram sieht, um Himmels Willen. Aber es hat genervt, muss ich sagen. Es hat schon ein bisschen genervt. Nee, aber wie äußert sich das dann? Also sind das dann Knötchen, die man sieht oder tut das weh oder...
Nein, das tut nicht weh. Das gibt eine frühe Form und eine Spätreaktion. In der frühen Form sind es eben tatsächlich kleine Knötchen, wo, wie Alexandra vorhin schon gesagt hat, der Körper so ein bisschen überreagiert. Das heißt, wir produzieren vielleicht in diesem Areal zu viel Kollagen. Mhm. Das passiert relativ frühzeitig, so um die 6 Wochen kann das passieren. Dann sprechen wir von Noduli. Mhm. Und wenn es eine, das ist tatsächlich nicht so schwierig zu behandeln. Das schafft man auch. Dann kann man in dieses kleine Knötchen, sage ich mal, wieder Flüssigkeit reinspritzen mit ein bisschen Druck und dann schafft man es tatsächlich, das diese kleinen Partikelchen wieder zu verteilen. Und
man sprengt es rein mechanisch. Das kann dann wirklich Kochsalzlösung sein.
Genau,
die man
das geht tatsächlich am besten mit Kochsalzlösung. Mhm. Und bei der Spätfolge sind das schon Granulome, wo der Körper ganz klar sagt, das sind Fremdkörperpartikelchen, die dagegen möchte ich mich jetzt schützen und die schleuse ich jetzt ein. Und ja,
das sind wie so zelluläre Verbände. Da kommen dann mehrere Zellen des Immunsystems, so Abräumzellen, da kommt dann so eine richtige Kolonne an und die gruppiert sich dann um diese Moleküle, um diese injizierten Partikel und bildet wie so einen Verteidigungswall. Und den spürt man dann schon.
Gibt es denn Kontraindikationen, also Patienten, bei denen man sagt, oh, besser nicht, also mit Autoimmunerkrankungen oder sowas?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ehrlicherweise sind das diese typischen für sämtliche Injektionsformen, ja, also Schwangere natürlich nicht, stillende Frauen nicht, Autoimmunkrankheiten. Das sind sicherlich eben aufgrund dessen, dass es keine Studienlage gibt, ja. Mhm. Das ist natürlich maximal unethisch zu sagen, ich mache jetzt mal eine Studie mit schwangeren Frauen und guck mal, ob am Ende was passiert mit den Kindern. Das gibt es nicht. Deswegen muss man ganz klar sagen, das sind die Patientengruppen, die man ausschließt. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion.
Gibt es auch Patienten, denen du so davon abraten würdest, auch wenn gesundheitlich alles in Ordnung ist?
Ja, klar, wenn das gar nicht irgendeinen Benefit bringen würde, weil die Patienten, wobei man sagen muss, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, ab dem 20. Lebensjahr würde ich behaupten, dass jeder Mensch davon profitiert, wieder ein bisschen kollagenes Bindegewebe zu bekommen. Aber natürlich, wenn jetzt die 20-Jährige kommt und sagt, ich habe bei Instagram oder im Podcast gehört, ich verliere, ich habe jetzt schon 1% meines Kollagen-Bindegewebes verloren, ich möchte es bitte... Nein, solche Patienten behandle ich natürlich nicht. Es muss natürlich irgendwas sein, womit ich was bewirken kann. Und wenn ich Patienten sehe, die vielleicht eher von einem Skin Booster profitieren würden, weil ich einfach mehr sofortigen Hautglow haben möchte, oder es geht um ganz andere Themen wie eben Faltenbildung, natürlich sage ich dann nein. Das oder berate dann dahingehend, was vielleicht für den Menschen dann
du
in dem Moment
ja zum Glück
wäre.
Nicht nur das eine an, das ist wie bei der Alexandra in der Praxis, die hat einen riesen Fuhrpark an verschiedenen Energy-Based Devices. Die hat fast alle Filler und Injectables, die es so gibt und hat da auch einen riesen, das ist ja das Schöne daran und da kommen wir dann auch schon zum nächsten
Thema. Darf ich ganz kurz auf deine Frage antworten? Das ist natürlich schon auch mit die heikelste Situation, in der man dann diese Ehrlichkeit auch mal walten lassen muss und auch Patientinnen vor allem mit einem vollkommen nicht zu erfüllenden unrealistischen Wunsch nach Korrektur und einer vollkommen unrealistischen Erwartung an das, was wir dann bieten können. Und da dann lieber ganz am Anfang zu sagen, es tut mir leid, also ich bin jetzt keine Chirurgin wie du, das können wir gar nicht schaffen mit dem, was uns zur Verfügung steht. Hier würde ich Ihnen wirklich raten, lassen Sie sich doch mal beraten zu einer chirurgischen Möglichkeit, einem Facelift. Ja, das ist
definitiv
ehrlicher und führt für beide Seiten.
Patienten sind nicht glücklich nach der Behandlung und wir auch nicht, weil natürlich die Patienten kommen und sagen, habe ich mir anders vorgestellt. Ne?
Ja.
Und da gibt es Grenzen, definitiv, ganz klar. Sowohl nach unten zum jüngeren Alter als auch nach oben.
Aber das bringt uns jetzt zum nächsten Thema Kombinationstherapien, die ja dann deutlich vielleicht nochmal den Effekt steigern. Also wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass du rätst, Minimum 40 Tage dazwischen zu lassen und das niemals in einem Schritt zu machen. Wie sieht es denn aus mit Energy-Based Devices? Mhm. Sprich, ich möchte einen mikrofokussierten Ultraschall machen oder eine Radiofrequenzbehandlung nochmal zusätzlich. Macht man das vorher oder nachher?
Ich favorisiere das tatsächlich hinterher zu machen, weil ich möchte erst mein Kollagen aufbauen und dann mit dem neu aufgebauten Kollagen arbeiten. Das heißt, ich habe häufig Patienten, die kommen Anfang des Jahres, haben eine Sculptra oder zwei Sculptra-Behandlungen und kommen dann im Herbst und sagen so, ich sehe das, das sieht schon alles sehr viel besser aus und jetzt möchte ich noch einen richtig schönen straffenden Effekt. Und dann kommt im Herbst, kommen dann die Radiofrequenz.
Wie handhabst du das?
Devices dazu.
Spannend, das zu hören. Ich mache es ganz häufig auch umgekehrt, weil ich weiß, dass ich mit vielen energielastigen Verfahren, sei es jetzt ein Radiofrequenz-Mikroneedling oder auch mit einem nicht abtragenden, fraktionierten Laser, da werden wir eine eigene Folge dazu machen, die verschiedenen fraktionalen Laser, dass ich da die Fibroblasten, die Zellen, die eben das Bindegewebe dann produzieren sollen, auch schon so ein bisschen aus der Reserve locke und schon so ein bisschen ankurbel, anteaser und ihnen dann, wenn ich, und da lasse ich manchmal sogar auch nur 2-3 Wochen dazwischen, dann die Polymilchsäure anbiete oder auch einen anderen Biostimulator, ihnen dann quasi den Weg so ein bisschen schon geebnet habe und sie so ein bisschen schon auf Betriebstemperatur gebracht habe.
Ja, ich glaube, da gibt es einfach kein richtig oder falsch.
Und nee, auch keine vergleichenden Studien bisher.
Ja. Das müssen wir mal sagen, da fehlt die Studienlage. Ja. Aber das sind eben Interessenskonflikte, ne? Weil die Energy-Based Devices werden ja von anderen Unternehmen teilweise hergestellt als die Injectables und so. Und dann kommt man da nicht zusammen. Eigentlich müsste man die mal alle zusammenführen und sagen, so macht das doch jetzt mal.
Also, genau, so wie es Protokolle in der Realität tatsächlich auch
genau,
ist.
Genau, real life kann man das dann schon. Ja. Und manchmal ist es natürlich auch so ein bisschen dem Wunsch der Patienten geschuldet, die sagen, vor dem einen haben sie vielleicht jetzt ein bisschen mehr Scheu als vor dem anderen. Die Hemmschwelle, das eine oder das andere zuerst zu machen, ist kleiner oder größer. Und dem trage ich natürlich Rechnung. Dann sage ich, okay, dann fangen wir mal mit dem an. Dann lernen wir uns schon mal ein bisschen kennen. Sie lernen mich kennen und sie lernen das kennen, was da überhaupt passieren kann. Und dann setzen wir da den nächsten Schritt dann als nächstes drauf.
Da sind wir auch schon sehr bei Zukunftsthemen. Also das wäre natürlich ein Wunsch, dass alle so ein bisschen mehr Hand in Hand gehen und gemeinsam das nochmal weiter nach vorne bringen. Was ist denn in eurer Sicht die Rolle der Biostimulation bei den Injectables? Weil eine Zeit lang galten ja Hyaluronsäurefiller als das Nonplusultra, dann hatte man das Problem mit den Pillow-Faces oder den Overfilled-Faces. Man sieht jetzt, wenn da zu oft was gemacht wurde, dann sieht das eigentlich, dann geht der Schuss nach hinten los. Wie seht ihr das, Alexandra?
Ja, ich glaube, und da wirst du mir wahrscheinlich beipflichten, aber du musst dann deine eigene Haltung dazu sagen, es spielen uns mit den Biostimulatoren, die bei uns definitiv die am meisten wachsende, das am meisten wachsende Therapieangebot darstellen. Zwei Dinge in die Karten. Das eine ist diese abschreckende Wahrnehmung von überfüllten Gesichtern durch klassische Füllstoffe, dermale Filler, meistens ja Hyaluronsäurefiller, die auf beiden Seiten lagen. Ne? Erwartung von Patienten und Behandlern. Also da ist jetzt nicht dem einen oder anderen mehr Schuld zuzuschreiben. Und dann aber auf der anderen Seite, also die Alternative durch Biostimulatoren ist einfach ein sehr viel natürlicherer Straffungseffekt, ohne dass der um Volumen, immer mit Volumen einhergeht. Und auf der anderen Seite sehen wir ja, und da sind wir jetzt viel zu wenig drauf eingegangen, den nächsten sehr, sehr visiblen und sichtbaren Trend der Patienten, die wahnsinnig viel Gewicht abnehmen und eben auch im Gesicht. Und wir hatten unsere eigene Folge dazu, die Ozempic Faces und Ozempic Bodies. Und das ist ja eine unserer meistgehörten und meist downgeloadeten Folgen, muss man sagen, Franziska, zu der wir auch immer wieder dann
aktuell,
Kommentare und Fragen bekommen. Und da, dem möchte man natürlich auch entgegenwirken. Viele wollen ihren Body Mass Index optimieren, auch aus gesundheitlichen Gründen, sind wir ja auch in der Folge sehr gut drauf eingegangen, wollen aber nicht so eingefallen aussehen. Und das kann man natürlich gut auffangen. Und wir begleiten das ja schon.
Genau, von Anfang
also
an.
Insofern glaube ich, die Biostimulatoren sind gekommen, um zu bleiben. So.
Das ist ein total schöner Abschlusssatz. Da habe ich gar nichts zuzufügen, tatsächlich. Die Ozempic Faces, das ist natürlich wieder, da ist dann wieder die Schlaufe wieder zusammen, genau wie damals die HIV-Patienten, ja. weil nämlich genau das Areal im Gesicht ist, was einfach Volumen verliert. Und ganz, ganz wichtig, wenn ein Patient sagt, ich bin jetzt im Begriff, damit zu starten, werde einen massiven Gewichtsverlust haben in der nächsten Zeit, von Anfang an das zu begleiten, um wirklich dagegen zu wirken. Weil es ist viel, viel schwerer, am Ende Aufbauarbeit zu leisten. Und es ist sehr frustrierend und die Patienten sind dann auch sehr unglücklich darüber, als es wirklich aufzuhalten, dass sie da gar nicht so sehr ins Loch reinfallen. Aber sind gekommen, um zu bleiben. Das ist auf jeden Fall ein Motto.
Du bist auch gekommen, um zu bleiben. Du bleibst nämlich bis morgen, worüber wir uns sehr freuen.
Und ich bist ja als Expertin zu dem Thema bei dem Event morgen. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ich freue mich auch sehr darüber.
Und nicht nur in Theorie, sondern auch in Praxis. Ich freue mich, dir auch über die Schulter zu gucken.
Ja,
und
die Live-Injektion. So, das macht immer am meisten Spaß.
Wir bleiben dran an den Biostimulatoren, würde ich sagen. Es gibt noch so viel mehr, worüber wir sprechen müssen. Exosome, Calciumhydroxylapatit. Was können EBDs?
Energy-Based Devices.
Genau. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Wir widmen uns aber auch noch mal einem anderen Thema. Wir hatten schon eine sehr, sehr spannende Folge zu Botulinumtoxin, aber es gibt noch sehr viele andere Aspekte, die wir da nicht besprochen hatten, weil wir nur eine Stunde Zeit hatten.
Wie leider immer.
Genau. Worum geht es in der Folge?
Genau, wir wollen eine Folge dem Thema widmen, ist Botulinumtoxin gleich Botulinumtoxin oder sollte man als Patientin oder behandelte Person wissen, mit welchem Toxin man behandelt wird? Gibt es da überhaupt Unterschiede oder sind es reine Marketinggeschichten? Unterscheiden sich die marktüblichen und gibt es vielleicht in Zukunft auch noch neue, die sich wiederum mit eigenen Eigenschaften ihren Platz in diesem sehr großen Markt erobern werden? Also ich glaube, das wird eine spannende Folge.
Definitiv.
Liebe Flavia, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Vielen Dank,
super dass viel ich Spaß mit dir gemacht
durfte.
Du bist
auch
eine tolle Rednerin.
Bei der Flavia bleiben wir dran, würde ich sagen.
Die natürlich.
Flavia werden wir nochmal für eine Folge gewinnen.
Sofort oder? Integrieren. Du kannst
würde
super
ich mich sehr
sprechen.
Sehr darüber freuen.
Sehr lebendig. Das mögen wir.
Und aus der Praxis natürlich. Ja. Das ist immer. Ich glaube, das ist das, was unsere Hörerinnen und Hörer auch sofort merken und lieben, wenn jemand nicht nur das erlernte Wissen wiedergibt, sondern einfach aus der täglichen, viel geübten Praxis sprechen kann. Das war sehr wertvoll für uns alle. Danke.
Vielen
Dank.
Schön, dass du bei uns warst.
Danke.
Tschüss. Tschüss.
Face to Face. Let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.